Liebe Schwestern und Brüder, ihr Lieben, alle, die ihr gekommen seid hier zu diesem Gottesdienst, zunächst einmal ganz herzlichen Dank dafür, dass wir, meine Frau und ich, so freundlich aufgenommen werden. Das tut gut. Danke für eure Gastfreundschaft. Ich möchte heute mit euch das tun, was ich am liebsten tue und auch in Friedensau, wo ich herkomme, nämlich die Bibel lesen. Und ich lese mit euch einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9, die Verse 49 und 50. Lukas 9, 49 und 50. Da antwortete Johannes und sprach: Meister, wir sahen einen, der trieb Dämonen aus in deinem Namen. Und wir wehrten ihn, denn er folgt dir nicht nach mit uns. Und Jesus sprach zu ihm: Wehret ihn nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Johannes und auch die anderen Jünger tolerieren den fremden Dämonenaustreiber nicht. Dämonen auszutreiben ist ja eigentlich etwas Gutes. Da ist ein Geplagter, ein von fremder Macht gehetzter Mensch und er wird frei. Aber dieser Heiler steht nicht auf der richtigen Seite. Die richtige Seite kann ja nur da sein, wo Jesus ist, nicht wahr? Johannes will nichts Böses. Er ist einfach davon überzeugt, dass die Gruppe, zu der er gehört, die richtige Gruppe ist. Und er ist überzeugt, dass die richtige Gruppe ist, das Gute tut. Und die falsche Gruppe tut das Falsche. Und dadurch kann die Heilung durch den Fremden nicht gut sein. Was gut aussieht, muss ja nicht gut sein. Im Gegenteil, es kann eine ganz gefährliche Täuschung sein. Vor ein paar Tagen waren wir zu Besuch bei nahen Verwandten. Und das Gespräch miteinander ging über verschiedene Dinge. Das sind ganz liebe Menschen und ich muss sagen, wir haben sie sehr gern. Und das Gespräch kam auch auf Klimaveränderungen. Und sie sagten, die Klimaveränderungen sind nicht durch Menschen verursacht. Mal sinken die Temperaturen, mal steigen sie, das war schon immer so. Und sie sind davon überzeugt, dass die offizielle Mainstream-Propaganda eine Klimalüge ist. Es wird Panik gemacht, gefälschte Messdaten und korrupte Wissenschaft und gezielte Wettermanipulationen. Und dadurch werden die Menschen ängstlich und durch Angst sollen sie gefügig gemacht werden, bevormundet, unterdrückt. Und das Ziel ist eine Ökodiktatur und die grünen Eliten schlagen daraus Profit. So haben sie gesagt. Auch in unserer Nachbarschaft in Friedensau gibt es welche, die so denken. Das sind treue Adventisten. Und manchmal machen sie mich aufmerksam auf Videos im Internet, die so etwas beweisen sollen. Und sie wollen verhindern, dass ich auf die Klimalüge hereinfalle, so wie Sie das nennen. Ich habe unter meinen Verwandten auch ganz liebe Menschen, die sich gegen eine Impfung gegen Corona gewehrt haben. Sie können nicht glauben, dass gute Impfstoffe aus der profitgierigen und gewissenlosen Pharmaindustrie kommen. Sie sind überzeugt, dass die Regierung, die Virologen, die Pharmaindustrie, die öffentlichen Nachrichten und dass viele andere einem großen Komplott angehören, und die wollen die Menschen willenlos und gefügig und am Ende mit Genveränderungen auch beeinflussen, vielleicht sogar Chip-Einpflanzungen oder so etwas. Und einige von denen, die ich da kenne, haben auch auf der Straße gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Sie wollten ja verhindern, was die böse Gruppe tut. Das ist wie bei den Jüngern, nicht wahr? Ich hätte nicht gedacht, dass es solches Denken in meiner Familie gibt. Ich hatte die Querdenker und die, die gegen die Regierung sind und die gegen die offizielle Wissenschaft protestieren, die habe ich immer für Spinner gehalten. Und sie werfen dann der Presse Panikmache vor und verbreiten selber Ängste vor einer noch viel schrecklicheren Zukunft. Müsste man das nicht stoppen? Und ich bin erschrocken darüber, dass ich mit diesem Urteil genauso voreilig bin wie Johannes. Johannes war der Meinung, er gehört zu der guten Gruppe, und er glaubte, dass der falsche Heiler nicht anders kann als falsch handeln. Bin ich da genauso? Und sind die Klimaleugner nicht auch so? Jeder sieht sich doch in der guten Gruppe und hält, was die anderen machen, für falsch. Und welche Gegensätze wir auch nehmen, Ost und West, Europa, Afrika, liberal, konservativ, wir sind alle hineingezogen in diese Differenzen. Und viel zu schnell, noch bevor überhaupt klar ist, wie diese Gruppen genau zu definieren sind, sind unsere Urteile schon fertig, auch meine. Johannes geht zu Jesus, haben wir gelesen, und erzählt Jesus von diesem Vorfall. Meister, wir haben. Warum erzählt er das? Nun, er sucht bei Jesus Bestätigung. Er sucht die Bestätigung in der eigenen Gruppe. Seine Einstellung möchte sich von Jesus bestätigen lassen. Und Jesus ist für die Jünger die Autorität. Und wenn er zustimmt, dann ist klar, dass Johannes recht hat. Und so machen wir das doch auch. Wir suchen Bestätigung bei den Experten, die die gleiche Gesinnung haben wie wir. Wir suchen Bestätigung in der eigenen Gruppe. Vielleicht bei den alternativen Experten oder bei den noch bibeltreuen Theologen oder bei den Leuten, die das Richtige sagen. Und deren Informationen werden aufgesaugt und werden weitergegeben. Und oft sind solche Informationen auch dadurch interessant, dass sie angeblich Kenntnis von geheimen Machenschaften haben. Und tut es nicht gut, zu denen zu gehören, die die Wahrheit haben, die die Machenschaften des Bösen durchschauen? Ist das nicht lobenswert, so etwas aufzudecken, was da in Hinterzimmern verhandelt und geplant wird, was die Eliten Böses vorhaben? Die Bösen sind sowieso die, gegen die es weit verbreitete Vorbehalte gibt. Die Bösen sind zum Beispiel die Superreichen oder der Vatikan oder die Juden oder die Ausländer. Und wir alle bleiben mit der Gruppe, zu der wir gehören, eben wie Johannes. Immer dieselben treffen sich, sitzen zusammen, sprechen über ihre Themen. Immer dieselben Internetgruppen und Foren. Und das ist einfach. Und selbst die Gegenargumente, was die anderen sagen, zu denen wir nicht gehören, lernen wir daraus, was in der eigenen Gruppe über die anderen geredet wird. Ist es nicht so? Denkt mal an die, denen ihr eure Stimme nicht gebt oder nicht geben würdet. Oder denkt an die, deren Gottesdienst ihr nicht besucht. Woher wissen wir denn, was die dort machen? Wir wissen es von denen, die in unserer Gruppe darüber reden. Was hier von Johannes erzählt wird, ist genau wie bei uns. Warum hat Lukas diese Geschichte aufgeschrieben? Warum hat er uns das erzählt? Was will er denn eigentlich? Dazu müssen wir beachten, was er vorher und hinterher sagt, also in welchem Zusammenhang diese Geschichte steht. In den Versen unmittelbar zuvor lesen wir bei Lukas 46 bis 48 im Kapitel 9. Es kam aber unter ihnen der Gedanke auf, wer von ihnen der Größte wäre. Da aber Jesus den Gedanken ihres Herzens erkannte, nahm er ein Kind, stellte es neben sich und sprach zu ihm, wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Groß sein wollten die Jünger. Größer als die anderen. Johannes und Jakobus, wird uns erzählt, wollten die Plätze rechts und links neben Jesus auf dem Thron. Also die Posten, wo man am meisten zu sagen hat. Und dass sie dem fremden Dämonenaustreiber jetzt die Heilung verbieten, das zeigt doch, dass sie mit dem Regieren schon anfangen. Sie werden schon administrativ. Sie entscheiden, wer zu Recht oder zu Unrecht Jesu Namen gebraucht. Sie haben das Monopol auf Jesus, auf diesen Markennamen Jesus. Lukas macht uns deutlich, dass es den Jüngern darum geht, groß zu sein. Etwas Großes. Und um nichts anderes geht es doch heute auch. Man stellt etwas dar, wenn man auf der richtigen Seite steht. Jedenfalls, was man dafür hält. Und es tut gut, etwas zu sagen zu haben und andere unter Druck zu bringen. Es tut sogar sehr gut, mehr zu wissen, sogar Hintergründe zu durchschauen, am Geheimwissen Anteil zu haben. Die Kämpfe unter den Jüngern um die Vormachtstellung sind noch heute im Gang. Zum Beispiel, wenn es um die richtige Methode der Bibelauslegung geht und darüber gestritten wird. Oder wenn ökumenische Zusammenarbeit abgelehnt wird. Wer ist groß? Wer hat die Wahrheit? Und wenn bei Gott der Größte ist, der unscheinbar ist wie ein Kind, was heißt das für uns? Was heißt das für uns Adventisten? Sind wir dann bei Gott groß, wenn wir dann darauf bestehen, so eine besondere Rolle und Bedeutung zu haben? Was Jesus in diesem Kapitel des Lukas-Evangeliums sagt, ist nicht nur schön, es ist auch ein bisschen erschreckend. Aber es geht noch weiter. Auch in diesem Kapitel, Vers 38 bis 40, lesen wir. Und siehe, ein Mann aus der Menge rief: Meister, ich bitte dich, sieh doch nach meinem Sohn, denn er ist mein einziger Sohn. Siehe, ein Geist ergreift ihn und plötzlich schreit er und reißt ihn hin und her, dass er Schaum vor dem Mund hat und lässt kaum von ihm ab und reibt ihn ganz auf. Und ich habe deine Jünger gebeten, dass sie ihn austrieben, aber sie konnten es nicht. Dabei hatten sie von Jesus den Auftrag erhalten, Dämonen auszutreiben. In den ersten beiden Versen dieses Kapitels heißt es, er rief die 12 zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über die Dämonen und dass sie Krankheiten heilen konnten. Was für eine peinliche Situation. Ein krankes Kind, ein verzweifelter Vater und sie versagen. Und wenig später, als ihnen die Niederlage noch in den Knochen steckt, da erleben sie den Erfolg dessen, der nicht zu ihrer Gruppe gehört. Da wird der Ton rau. Nicht wahr? So ist das. Wenn es bergab geht, dann wird der Ton rau. Wir haben das ja auch bei politischen Parteien erlebt. Und wir leben es in einer krisengeschüttelten Welt. Und das ist in der Kirche nicht anders. Wenn die Erfolge ausbleiben und wenn uns andere überholen, auch andere Gruppen oder Kirchen, dann werden wir radikal. Dann haben wir es nötig, unsere Einzigartigkeit zu betonen und an anderen kein gutes Haar zu lassen. Wie lächerlich. Da plustern sich die Jünger, Johannes und die anderen Jünger auf, gegen einen, der Dämonen austreibt, also das tut, wozu sie nicht in der Lage waren. Und noch was ist wichtig in diesem Kapitel. Jesus kündigt an, dass er in Jerusalem getötet werden wird. Vers 22. Unmittelbar vor dem Bericht über den Rangstreit der Jünger wiederholt Jesus diese Ankündigung. Vers 44 und 45. Lasst diese Worte in eure Ohren dringen, denn der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen. Sie aber verstanden das Wort nicht. Und es war vor ihnen verborgen, sodass sie es nicht begriffen. Ja, Lukas sagt, sie begriffen es nicht. Und er zeigt es daran, wie sie fortsetzen. Nämlich, es kam der Gedanke unter ihnen auf, wer der Größte sei. Und nach dem fremden Dämonenaustreiber, gleich der nächste Satz heißt, es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, da wandte Jesus das Angesicht, entschlossen nach Jerusalem zu wandern. Jesus geht den Weg ins Leiden, in die Niedrigkeit, entschlossen. Jetzt ist es soweit. Und die Jünger haben das so verstanden. Jetzt geht's nach Jerusalem, jetzt kommt's zum letzten Kampf. Jetzt ist das Ende nahe, jetzt muss man zupacken und den besten Platz sichern. Vom Teufel wird gesagt, dass er wie ein brüllender Löwe wird, weil er weiß, dass er wenig Zeit hat. Die Jünger wurden auch wie die Löwen, als es aufs Ende ging. Was macht das mit uns? Dass wir glauben, nur noch wenig Zeit zu haben. Nimmt dann nicht die Anspannung zu? Wird dann nicht der Ton schärfer? Werden dann nicht die Grenzen zwischen Richtigen und Falschen schärfer markiert, deutlicher abgesichert? Manche sehen vielleicht schon die Sichtung herbei. wo dann Ordnung geschaffen wird. Und es tut ihm vielleicht gar nicht leid um die Verlorenen. Wie gehen wir mit anderen Kirchen um, von denen wir eine zukünftige Verfolgung erwarten? Ist es anständig, sie jetzt schon zu verurteilen, bevor sie uns etwas Böses getan haben? Ist das der Geist Jesu? Jesus sagt zu seinen Jüngern: Wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Also nicht alle, die nicht in unserer Gruppe sind, sind unsere Gegner. Nicht alle, die nicht so wie denken wie wir, sind Feinde. Das ist doch eine schöne Nachricht. Es gibt weniger Gegner als gedacht. Tatsächlich. Nicht alle Muslime sind Terroristen. Naja, das wussten wir schon. Nicht alle Wähler rechtspopulistischer Parteien sind rechtsradikal. Ach, nicht alle Medien sind verlogen. Überhaupt, pauschale Verurteilungen muss man nicht ernst nehmen. Und für uns als Gemeinde heißt das, wir sind eben nicht von Feinden umzingelt. Und wer sich als konservativer Adventist versteht, der muss sich nicht fürchten vor allen, die ihren Glauben anders ausdrücken oder anders leben, als das vor 50 Jahren üblich war. Keine Feinde. Und wer zugezogen ist, der muss sich nicht fürchten vor denen, die immer schon hier waren. Und wer lange hier gelebt hat, muss sich nicht fürchten vor denen, die hierher kommen und neue Ideen mitbringen. Und wer Interpretationen hinterfragt, die traditionell sind, ist auch nicht umzingelt von dunklen Mächten der Inquisition. Ist das nicht schön? Auch in der obersten Kirchenleitung gibt es nicht so viele Gegner als gedacht. Ist das nicht schön? Auch die anderen Kirchen sind nicht unsere Gegner, bloß weil sie andere Lehren und andere Glaubenspraxis haben. Wir dürfen sie Schwestern und Brüder nennen. Denn wer nicht ausdrücklich gegen uns ist, ist für uns. Eine gute Nachricht. Aber vielleicht denkt ihr, ist das nicht zu naiv? War nicht Jesus von Gegnern umzingelt? Und hatte er nicht einen Verräter im eigenen Kreis? Jesus war nicht naiv. Er durchschaute seine Gegner. Er konfrontierte sie auch. Ein bisschen später, im 11. Kapitel, berichtet Lukas davon, dass Jesus einen Dämonen austrieb und seine Gegner diffamierten ihn. Er treibt die Dämonen aus durch den Teufel selbst. Und das wies Jesus energisch zurück. Und beschließt seine Entgegnung mit dem Satz: Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Dann sagt er: Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und einmal sagt er: Wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Ja, ist das ein Widerspruch? Nein, das ist kein Widerspruch, denn wir müssen beachten, zu wem er jeweils spricht. Den Jüngern, die überall Konkurrenten sehen und Feinde, denen sagt er: Wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Seht nicht überall Gegner und urteilt nicht pauschal über Gruppen. Er stiftet sie zum Frieden an. Den Gegnern, die sein Wirken öffentlich schlecht machen, sagt er: Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Tut nicht so neutral, als ob ihr meine Wunder überprüfen würdet. Ihr habt euch doch längst gegen mich entschieden. Jesus wendet sich dagegen, ein Bösesein anderer zu vermuten, bloß weil sie anders sind. Aber verurteilt den, der Lügen verbreitet. Egal, ob Lügen über die Erderwärmung, Klimaforscher oder was auch immer, andere Kirchen. Jesus ist auch nicht naiv seinen Jüngern gegenüber. Als er davon erfuhr, dass seine Jünger den Dämon nicht austreiben konnte aus dem Kind, das ein beschwerter Vater zu ihm brachte, da rief Jesus aus: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch aushalten? Er hat darunter gelitten, dass seine Jünger so schlechte Schüler waren. Und das ging manchmal bis an seine Belastungsgrenze. Und dann sprach er über die bevorstehende Folter, über das grausame und langsame Sterben, das die Römer so meisterlich zu inszenieren wussten. Und er offenbarte seinen Jüngern etwas von seinem inneren Kampf. Das steht vor mir. Und seine Jünger hat nur im Kopf, die besten Plätze zu bekommen. Und da steht dann bei Markus: Jesus erschrak. Er sagt zu den Jüngern: Ihr wisst nicht, was ihr bittet, wenn ihr die Plätze rechts und links von mir haben wollt. Wer war denn rechts und links von Jesus? Ja, Jesus weiß, was wir für Leute sind. Er ist nicht naiv. Dass wir groß sein wollen und versagen. Dass wir anderen die Erfolge neiden. Dass wir Menschengruppen und Kirchen verurteilen, weil wir annehmen, dass sie uns irgendwann später mal böse sein werden. Wir sind wie Johannes und die anderen Jünger. Und er leidet an uns. Aber er hält es aus. Er hält es lange aus. Er hat Geduld mit uns. Mit den Schwachen, mit den Versagern, mit denen, die erst halb dazugehören. Ja, er akzeptiert auch die, die auf Distanz bleiben. Auch die, die im Saal ganz hinten sitzen. Die nie etwas sagen. Ja, auch die. Er hält auch den Judas aus. Auch dann noch, als ihm nur noch ganz wenig Zeit blieb. Bis zum letzten Abendessen. Dort hat Jesus dem Judas den Bissen gereicht. Ein Zeichen besonderer Wertschätzung. Das war kulturell so üblich. Jeder verstand das, was das bedeutet, wenn man jemandem den Bissen reicht. Ich freue mich so, dass du heute hier bei mir bist. Was für eine Wertschätzung! Was für eine Tragkraft ist das? Wenn jemand jetzt diese Predigt hört und eigentlich schon längst fertig ist mit dem Glauben, mit der Kirche. Jesus ist nicht verärgert, nicht beleidigt. Er sagt nicht: Dir weine ich keine Träne nach. Sondern er streckt die Hand aus, wie damals die Hand zu Judas über den Tisch kam. Jesus hält aus, lange. Er hat auch Geduld mit Laodicea, der letzten der sieben Gemeinden in der Offenbarung. Und er hält auch diese widerlich lauwarme Gemeinde aus. Ach, dass du kalt und heiß wärst. Das ist genauso wie: Wie lange soll ich euch aushalten? Er hält aus. Wieder so ein Ausruf, der das Leiden an dieser Gemeinde offenbart. Er leidet daran, dass sie so stolz ist und denkt, sie wisse alles besser als andere Christen und hielte alle Gebote. Und dabei steht sie jämmerlich da. Jesus hält das aus. Er sortiert die Gemeinde nicht in Gute und Böse. Er rechnet Laodicea zu denen, die nicht gegen ihn sind, obwohl sie ihn vor die Tür gesetzt haben, sodass er von außen anklopft. Er wirbt um sie, er ringt um sie, wie er um Judas rang. da ist wieder die Hand, die sich dieser Gemeinde entgegenstreckt und anklopft. Es gibt nicht nur weniger Gegner als gedacht. Es gibt vor allen Dingen Jesus, der sich beharrlich weigert, uns zu seinen Gegnern zu erklären. Amen.